Hallo zusammen. In der aktuellen Episode, der Episode 4 Auld Lang Syne, haben wir euch versprochen, dass wir das Interview in voller Länge ausstrahlen möchten. Dem möchten wir jetzt auch nachkommen. Ein kleiner Hinweis noch vorab. Das Interview haben wir jetzt Anfang Dezember durchgeführt, schlicht aus Zeitgründen. Und im Zuge dessen möchten wir darauf hinweisen, dass sich in den Brexit-Verhandlungen noch einiges tun kann bis zur Ausstrahlung des Interviews. Trotzdem jetzt schon mal viel Spaß. Hallo Jojo.
Hallo Simon.
Wir kennen uns ja schon länger, aber am besten stellst du dich mal unseren Zuschauern vor.
Das mache ich doch gerne. Hi, ich bin Johanna, viele nennen mich Jojo und ich bin 24 Jahre alt, habe mich in den letzten Jahren sehr, sehr viel mit Politik und mit der EU auseinandergesetzt und ich denke, das ist auch der Grund, weshalb ich hier bin.
Ja, das stimmt allerdings. Am 29. Januar 2020 verkündet Parlamentspräsident David Sassoli das Ergebnis über das Austrittsabkommen der EU mit Großbritannien. Mit 621 zu 49 Stimmen für den Brexit stimmt das EU-Parlament dem Brexit zu. Die Abgeordneten singen nach der Abstimmung das Lied Auld Lang Syne. Am 31. Dezember 2020 um 23 Uhr deutscher Zeit wird Großbritannien aus der EU endgültig ausgetreten sein. Was glaubst du, warum wurde das Lied gesungen?
Also das Lied ist ja ein sehr, sehr emotionales Lied. Ich kenne es als Abschiedslied, deswegen finde ich es eigentlich ganz passend, dass man halt ein britisches Lied singt. Wenn man die Bilder kennt, es haben ja auch ein paar MEPs, also Abgeordnete, haben auch geweint. Und es ist ein Lied, das viele kennen, das heißt, man muss vorher nichts einstudieren. Ich glaube, es ist einfach irgendwie ein schöner Impuls gewesen, um zu zeigen, dass man irgendwie schon noch eine Partnerschaft behält, eine Caring-Beziehung zueinander hat. Und traurig ist, dass Großbritannien jetzt die EU verlässt.
Welche Bedeutung hat denn der Brexit für die EU und vor allem für Großbritannien auch?
Also wirtschaftlich gesehen ist die Bedeutung sehr, sehr groß. Hier ändert sich am meisten, auch wenn die Änderungen immer noch nicht absehbar sind. Das liegt daran, dass UK ja den gemeinsamen Binnenmarkt, also unsere Zollunion, verlässt und dadurch theoretisch eine Grenze entsteht, wie sie nicht mal zwischen der EU und Drittländern, wie zum Beispiel der Türkei oder Kanada, besteht. Weil so ein Handelsabkommen gebraucht wird, wird es auch gerade verhandelt. Leider dauert das alles ein bisschen länger als gedacht und sowas muss auch erstmal noch ratifiziert werden in allen einzelnen Mitgliedstaaten. Deswegen könnte es passieren, dass es nicht zustande kommt und dann gäbe es kein Free Trade Agreement und dann hätten wir eine harte Grenze zwischen UK und EU.
Was heißt denn, es dauert lange? Seit was für einem Zeitraum sprechen wir denn davon?
Also die Verhandlungen, die wirtschaftlichen Verhandlungen laufen schon extrem lange, fast schon direkt nach dem Referendum 2016 sind die losgegangen. Es wurde dann gemerkt, dass es nicht so gut funktioniert, da sich darüber einig zu werden. Und es wurden dann erstmal andere Themen vorgeschoben. Über die gibt es ja auch schon ein Austrittsabkommen. Und in diesem Austrittsabkommen, das wurde ja auch schon ratifiziert von allen EU-Mitgliedstaaten, über das wurde im Parlament abgestimmt. Und darin ist eben nur verankert, dass wirtschaftliche Beziehungen verhandelt werden sollen. Es gibt aber natürlich auch noch ein paar weitere Bedeutungen. Also die politische Bedeutung ist extrem hoch. Für die EU bedeutet das, dass jetzt jemand aus der EU ausgetreten ist. Das ist so ein Exempel, was statuiert wurde von beiden Seiten. Es bedeutet zum einen, dass viele Mitgliedstaaten jetzt sehen, wie kompliziert es ist, aus der EU auszutreten. Gleichzeitig ist natürlich schon noch die Angst da, dass andere Mitgliedstaaten, die eurokritisch sind oder eurokritische Regierungen haben, entscheiden könnten, dass sie auch austreten möchten. War politisch noch eine andere Bedeutung, irgendwie politisch und wirtschaftlich, ist, dass UK einer der größten Nettozahler fürs EU-Budget war und das Geld fehlt halt jetzt einfach. Eine weitere große Bedeutung hat natürlich der Brexit politisch gesehen für die ganzen Einwohner und Einwohnerinnen UKs. Sie sind keine Unionsbürger mehr. Sie werden nicht mehr die gleichen Voraussetzungen und die gleichen Rechte haben. Meiner Meinung nach die größte Bedeutung, die der Brexit hat, ist eigentlich, dass die Briten mit ihrem Referendum 2016 und mit diesem tatsächlichen Austritt im Februar der EU und den Werten der EU einen kräftigen Schlag ins Gesicht gegeben haben. Die EU ist nicht nur eine Wirtschaftsunion, sondern ein wahnsinnig großes und einzigartiges Friedensprojekt und dem den Rücken zu kehren, nur um auf der Insel wieder sein eigenes Ding zu machen.
Was kommt denn auf die Europäer bzw. auf die Briten am 31. Dezember ab 23 Uhr genau zu? Also Was bedeutet denn explizit nochmal dieser Zeitpunkt?
Der Zeitpunkt ist sauber gewählt. Das bedeutet nämlich, die Übergangsphase ist vorbei. Also mit dem Austrittsabkommen, über das für den Februar dann abgestimmt wurde, ist eine Übergangsregelung vorgesehen. Das bedeutet, dass der Brexit schon passiert ist, dass aber über ein halbes Jahr die Unionsregeln, also alle Richtlinien, alle Verordnungen, alle Empfehlungen weiter bestehen bleiben. Ab da ist alles done und das Austrittsabkommen tritt so in Kraft, wie es verhandelt wurde. Sonst ändert sich eigentlich nicht so viel, beziehungsweise sonst bedeutet der 31. nicht so viel, aber weil ja eben zum Beispiel für Studierende, für Erasmus-Leute gibt es ja schon Regelungen, die treten dann halt in Kraft. Man muss sich dann halt informieren. Gefühlt ändert sich aber eine ganze Menge, weil vorher eben diese Übergangsregelung war. Man hat den Brexit wieder so ein bisschen nach hinten geschoben im Kopf. Und jetzt wird es einfach nochmal real.
Das heißt, es wird jetzt wirklich ernst.
Genau.
Was glaubst du dir? Es gibt ja immer wieder diese Rede von dem harten Brexit, der ja tatsächlich droht, weil das Abkommen noch nicht fertig ist. Und dieser harte Brexit, da ist ja auch ganz oft in Bezug zu Irland genannt worden. Ja, was bedeutet denn eigentlich wirklich dieser harte Brexit? Und was bedeutet das, wenn das Abkommen jetzt tatsächlich nicht zustande kommt?
Also das Free Trade Abkommen, das Freihandelsabkommen zwischen UK und Europa ist eben in der Hinsicht besonders wichtig. Sollte dieses Abkommen nicht zustande kommen, entsteht eine Hard Border, also eine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland. Irland ist Teil der EU, Nordirland gehört zu UK, tritt also aus der EU aus. Jetzt ist es aber so, dass vor nicht allzu langer Zeit, in den 90ern nämlich sogar noch, Nordirland und Irland sich heftigst bekriegt haben an ihrer Grenze. Und als Frieden geschaffen wurde, wurde das sogenannte Karfreitagsabkommen geschlossen. Dieses Karfreitagsabkommen wahrt seitdem den Frieden und es war wirklich ein sehr, sehr blutiger Kampf und deswegen ist es sehr, sehr wichtig. Die meisten Leute, die da gekämpft haben, leben auch noch, sind also direkt betroffen. Und deswegen gilt es einfach, diesen Frieden zu wahren. Und dieses Abkommen sieht eben vor, dass es zwischen Nordirland und Irland keine harte Grenze geben darf. Also eine harte Grenze bedeutet, dass dort jetzt nicht zwingend ein Zaun aufgestellt wird, aber es bedeutet eben, dass Zölle genommen werden, dass Waren kontrolliert werden. Das haben wir ja alles innerhalb der EU nicht. Man muss eben von Irland nach Nordirland einreisen.
Also praktisch wie früher, wenn man kennt es ja auch noch von früher, wenn man nach Österreich gefahren ist, an die Grenze, man musste kontrolliert werden.
Richtig. Jetzt stell dir mal vor, du bist Ire, meinetwegen auch Nordire, und du arbeitest auf der einen Seite und hast da deine Familie und dein, keine Ahnung, Tennisclub ist aber auf der anderen Seite, weil das schon immer so war. Dann musst du über eine Grenze fahren und so muss das jedes einzelne Teil, das du essen möchtest, das du bestellen möchtest, muss über diese Grenze drüber. Und genau deswegen ist dieses Abkommen zu wahren, diese harte Grenze eben nicht passieren zu lassen, so wichtig, um diesen Frieden zwischen den beiden Ländern zu schützen. Die Lösung, um diesen Frieden zwischen Irland und Nordirland zu wahren, ist jetzt eben, dass man sagt, Nordirland bleibt Teil des Binnenmarktes, also der Zollunion, und die Grenze verläuft im Meer zwischen Schottland, England, Wales und Nordirland. Nordirland bleibt Teil der Zollunion, gleichzeitig ist es aber nicht mehr Teil der EU.
Das bedeutet aber, das kommt nur zustande, wenn ein Abkommen zustande kommt, oder?
Richtig, das ist das, was in dem Abkommen steht, dem UK zustimmen muss. Das haben sie aber noch nicht gemacht. Das hat nicht zwingend den Grund, dass sie damit nicht einverstanden sind, sondern das hat eher den Grund, dass ganz viele andere Punkte in dem Abkommen nicht in UKs Sinne sind. Und deswegen wird da noch rumgefeilscht. Um mal zu zeigen, um was da so gefeilscht wird, habe ich ein nettes kleines Beispiel mitgebracht. Und zwar hast du vielleicht schon vom Wurststreit letzte Woche gehört.
Habe ich gehört, ja.
Der Wurststreit zwischen EU und UK. Klingt richtig, richtig banal, ist es auch. Aber das zeigt ziemlich gut, wie viele Kleinigkeiten bei so einem Free-Trade-Abkommen einfach wichtig werden auf einmal. Der Sachverhalt ist folgender. UK stellt bestimmte Würstchen, Sausages her, die den EU-Verbraucherschutzrichtlinien nicht entsprechen. EU sagt deshalb, die dürfen nicht in die EU exportiert werden. Das bedeutet dann aber, wenn eben diese Regelung in Kraft tritt, dass Nordirland in der Zollunion bleibt, dass sie auch nicht nach Nordirland geschifft werden dürfen, weil Nordirland ist ja Teil der Zollunion. UK droht deswegen jetzt damit, dass wenn ihre Sausages nicht nach Nordirland dürfen, sie auch keine deutschen Bratwürstel oder die italienische Mortadella oder den spanischen Serrano-Schinken nicht mehr importieren. Es ist natürlich jetzt eine harte Drohung, weil für die EU macht es keinen so großen Share aus. Für Großbritannien allerdings schon, weil Großbritannien anscheinend total gerne deutsche Bratwürstel isst. Da sieht man aber halt mal, also solche Streits sind total banal, sind aber total wichtig, weil es für jede dieser Produkte irgendwelche Sonderentscheidungen geben wird. Oder natürlich nicht für jedes, aber für viele Produkte Sonderentscheidungen geben wird. Und es auch irgendwie natürlich alles Sinn macht, das zu diskutieren.
Das heißt aber, diese kleinen Punkte sind eigentlich die Ursache dafür, dass dieses Abkommen so lang dauert, weil man jeden einzelnen Punkt durchsprechen muss.
Könnte man so sagen, ja. Die EU-Kommission, die ja Hauptverhandlerin ist, ist ja sehr erfahren, was sowas angeht. Das heißt, es ist schon so, dass besondere Streitigkeiten entstehen. Das liegt sicherlich an der UK-Seite, die sich ein paar Sachen nicht gefallen lassen wollen und gleichzeitig komplett verrückte Ansprüche stellen. Da stecken wir nicht drin. Also wir sind ja nicht Teil der Verhandlungen. Deswegen kann ich das gar nicht so genau sagen, woran es am Ende des Tages liegt. Es ist sicherlich auch ein bisschen fehlkalkuliert gewesen. Es kommt nämlich noch ein Punkt dazu, weshalb es zeitlich eigentlich noch knapper wird. Es ist so, die EU verhandelt Free Trade Agreements mit Drittstaaten, also wie beispielsweise Kanada oder Japan oder eben jetzt UK. Das bedeutet aber trotzdem, dass jeder einzelne Mitgliedstaat zustimmen müssen. Und das heißt, es muss durch jedes Parlament gehen und ratifiziert werden.
Das heißt, wenn man das jetzt gerade im Kontext betrachtet der letzten Corona-Maßnahmen, wo ja Ungarn und Polen nicht zugestimmt haben, könnte es ein Nadelohr darstellen.
Da sehe ich ehrlich gesagt gar nicht so das große Problem. Ja, Ungarn und Polen stellen sich zurzeit ziemlich oft quer, aber eigentlich meistens nur, wenn es um sie selber geht. Eigentlich wollen alle EU-Staaten gerne, dass dieses Abkommen so schnell wie möglich fertig ist. Ein kleines Beispiel aber, dass sowas auch einfach krass in die Hose gehen kann, ist zum Beispiel die Wallonie, als das Freetrade-Abkommen mit Kanada gemacht wurde. Da ging es ja um super viel und ganz zum Schluss hat eine kleine Instanz, nämlich das Regionalparlament von der Wallonie in Belgien, gesagt, sie stimmen nicht zu. Dadurch konnte Belgien nicht zustimmen, weil Belgien ein Föderalstaat ist. Das bedeutet, sie brauchen die Zustimmung von der Wallonie. Und dadurch wurde dieses komplette Free Trade Agreement auf Eis gelegt. Und wenn sowas passieren würde, was ich nicht glaube, aber wenn sowas passieren würde, dann wird es zeitlich ja noch knapper.
Angenommen, dieses Abkommen läuft jetzt durch. Siehst du die Möglichkeit, dass die EU Großbritannien irgendwann mal wieder aufnimmt?
Ja, rechtlich gesehen auf jeden Fall. Also laut Artikel 50 ist es möglich, aus der EU auszutreten und laut Artikel 49 der europäischen Verträge ist es möglich, in die EU einzutreten. Das bedeutet, dass jeder europäische Staat kann sich um die Mitgliedschaft bei der EU bewerben. Das wäre möglich, das bedeutet aber auch, dass sie einfach die Kriterien, die gestellt werden, also sowohl monetäre als auch wirtschaftliche Kriterien, müssen halt erfüllt werden.
Wir machen ja einen Lead-Podcast. Was bedeutet das denn vor allem auch kulturell, diese Trennung?
Ich glaube, dass kulturell gesehen, also was jetzt zum Beispiel Musik oder Film oder so angeht, sich gar nicht so viel ändern wird. Aber es gibt ja zum Beispiel Partnerschaften zwischen Theatern und so weiter und so fort. Die werden sicherlich bestehen bleiben. Da gehe ich mal von aus. Sowas ist auch alles in diesem Austrittsabkommen geregelt. Zum Beispiel kann man ja auch weiterhin, das gehört ja auch zur Kultur dazu, Kultur und Bildung, man kann ja auch weiterhin in UK studieren. Man braucht nur ein Visum, aber dann läuft es alles glatt. Allerdings werden ja EU-Fördergelder für Kunst und Kultur nicht mehr an Großbritannien gehen. Das ist, glaube ich, schon einschneidend, vor allem für Newcomer, die eben an Gelder gebunden sind, die normalerweise von der EU kommen würden. Da ist die Frage natürlich, wie viel und wie sehr UK da einspringen wird. Zu dem Kulturthema zählt natürlich auch ganz viel kulturelle Verbindung mit den anderen Staaten dazu. Und da bin ich auch gespannt, wie sich dieses Verhältnis zwischen EU und UK-Bürgern und Bürgerinnen verändern wird. Also jetzt nicht zwingend nächstes Jahr, sondern in den nächsten Jahrzehnten.
Das ist ja ein schönes Stichwort, weil du es gerade erwähnst, dieses Lied, über das wir heute ja sprechen oder gesprochen haben, das ist ja auch ein Lied, das sich nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt verbreitet hat.
Richtig, genau. Und du hast ja auch schon gesagt, dass es in den Niederlanden zum Beispiel auch gespielt wurde.
Genau, in den Niederlanden, in Japan, in Korea war es zeitweise die Nationalhymne. Also
ja, ist schon beeindruckend. Das ist natürlich auch was Großbritannien wahrscheinlich sehr stolz macht, weil sie wollen ja genau diese Global Actor sein.
Wobei es ja eigentlich ein schottisches Lied ist. Ein bisschen ironisch ist es schon auch.
Ja, das stimmt.
Vielen Dank, Jojo. Das war sehr aufschlussreich.
Gerne. Es hat auch richtig Spaß gemacht. Danke
das
für die Einladung.
Ja, gerne. Falls wir mal wieder ein Thema haben, dann kontaktiere ich dich mal wieder.
Tu das. Es hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht.